Deutschland 1:0 durch Andreas Brehme. Alles wie gehabt, mit rechts flach ins linke Eck. Gojkoy Shea wusste alles, nur halten konnte er ihn nicht.
Ja Leute, es ist Dienstagvormittag. Wir haben unsere Folge am Montagmittag aufgenommen. Und deswegen ist es so, dass uns die Nachricht vom Tod Andy Brehmes gestern Abend erreicht hat. Und wir dazu gerne noch kurz was sagen möchten, dass wir natürlich auch in tiefer Trauer sind, von der Nachricht von seinem Tod geschockt sind und dass Andy ja bei uns zu Gast war im Dezember bei der WM bei LuppenTV. Ein sehr toller Gast. Er hat ihn gemacht 1990, den Elfmeter hat uns zum Weltmeister gemacht und deswegen ist so eine Nachricht auf persönlicher Ebene auch ein großer Schock für uns und wollen da natürlich auch der Familie, den Freunden, den Angehörigen hiermit unser großes Beileid ausrichten und ja, das ist natürlich eine Nachricht, die einen erstmal so schockiert dastehen lässt, oder Toni?
Ja, das ist richtig. Dem kann ich mich nur anpassen, ne? Wir haben es eben schon gesagt, dann nimmt man einmal am Montagmittag auf. Und dann kommen solche Nachrichten danach. Das war uns wichtig, das jetzt hier noch vor die normale Folge zu packen, indem ihr eben einfach den zeitlichen Ablauf ein bisschen nachvollziehen könnt. Ja, total. Was soll man machen? Es ist so, dass irgendwie gefühlt so in den letzten 1-2 Jahren eine Legende nach der anderen uns verlässt. Das ist bitter, vor allem für den deutschen Fußball, jetzt nach dem Kaiser wieder eine Legende, der uns verlassen hat, du hast es gesagt, Weltmeister, Torschütze und einfach auch, glaube ich, ein guter Typ. Also du sagst, wir hatten ihn ja am Telefon, ich hatte ja kurz vorher ein bisschen noch mit ihm Kontakt, wo wir das ausgemacht haben, diesen Call, den wir damals bei LuppenTV gemacht haben und wirklich total sympathisch und so sofort zugesagt, dann auch dort, hat es einen tollen Eindruck gemacht. Wir kannten ihn jetzt nicht näher, nicht persönlich, wie mit Sicherheit andere, die nochmal eine ganz andere Gefühlswelt haben, aber trotzdem wichtig für uns, dort einmal die Trauer zu teilen, wie gesagt, Beileid auszusprechen. Wieder jemand, der leider in dem Falle mit 63 viel zu früh von uns gegangen ist. Und das war uns wichtig, das hier zu erwähnen, bevor gleich hier die Friede, Freude, Eierkuchen-Folge losgeht. Gedenken wir natürlich der Lebensgefährtin und natürlich der gesamten Familie von Andy Brehme. Und jetzt viel Spaß bei Einfach mal Luppen.
Einfach mal Luppen. Eine neue Folge, einfach mal Luppen. Aufgenommen jetzt hier zu diesem Zeitpunkt um 12 Uhr mittags am Montag. Ein schöner Start in die Woche, würde ich sagen. Also schauen wir mal, ob das ein schöner Start wird. Aber zumindest ein ausgeschlafener Start, weil wir haben ein bisschen über die Zeit gesprochen, wann nehmen wir auf. Und da hieß es, ja, entweder nehmen 10 Uhr auf oder 12 Uhr. 10 Uhr hätte geheißen, Toni hätte sich nach dem Podcast nochmal hingelegt. So ist es jetzt der Fall, dass Toni sich davor nochmal hingelegt hat. Das war auch so ein bisschen Kalkül meinerseits, dass ich wollte, dass er ausgeschlafen ist. Und
ja, hat aber nicht geklappt. Oh. Sag ich jetzt schon mal vorneweg.
Aber das haben wir doch gestern extra so terminiert.
Ja, das haben wir extra so terminiert. Und dann war das doch alles so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Und das hat ein bisschen länger gedauert mit den Hunden spazieren. Und
haben sie ja nicht gehört.
Dann noch die anderen Hunde auch noch hinterher. Und dann war es irgendwie schon 10.20 Uhr oder so. Und da habe ich mir überlegt, jetzt 12 Uhr anfangen. Das heißt, da müsste ja so 11.45 Uhr der Wecker klingeln. Und ob ich jetzt so für knapp anderthalb Stunden, habe ich gesagt, habe ich jetzt für mich entschieden, lohnt sich nicht. Und deswegen komme ich jetzt frisch und ungeduscht vom Laufband und war laufen gerade.
Ich wollte gerade sagen, wie hast du die Zeit jetzt genutzt, diese 90 Minuten? Da bist du ja noch Sport gemacht.
Ja, so. Oh. Genau.
Ich war auch schon laufen heute.
Bin ein bisschen,
gut, dass du sagst,
ich war auch laufen. Enttäuscht. Ich bin ein bisschen enttäuscht von mir. Also ich hätte gern geschlafen, weil ich weiß, das wird jetzt zumindest heute nichts mehr. Morgen ist ein zweiter freier Tag übrigens. Morgen werde ich es auf jeden Fall durchziehen. Da gibt's keine andere Option. Aber heute weiß ich jetzt, das wird bis heute Abend nichts mehr. Aber ist okay. Ich finde mich damit ab. Ich bin ein bisschen stolz, dass ich das für einen Lauf eingetauscht habe. Aber schlau war es vielleicht auch nicht. Aber wie gesagt, so um mich dann nochmal hinzulegen am Tag, brauche ich so einen Puffer von 2 Stunden. Und den habe ich jetzt nicht mehr gesehen.
gut. Ja, dann sind wir ja froh, dass du es morgen noch schaffst. Ja, ich war auch laufen heute, seit langer Zeit mal wieder jetzt. Aber übrigens wieder eine kleine Ruhepause eingelegt vor ein paar Wochen.
Auch gar nichts? Auch kein Fahrrad? Oder?
Ja, ganz, ganz selten. Also
sporadisch.
Also, ja, also ich habe so das Gewicht gehalten, habe ich über Ernährung weggemacht in die letzten Wochen. Aber Sport war irgendwie... Motivation gefehlt.
Stell mal vor, du hättest das mit Sport kombiniert.
Ja, das mache ich jetzt. Jetzt habe ich heute angefangen. Mal gucken, ob ich jetzt da dran bleibe. Aber
wird automatisch dann dadurch wieder die Ernährung schlechter?
Nö.
Oder
guck
willst du
hier.
Das halten?
Guck mal hier. Ich habe mir hier einen Saft geholt heute. Warte mal, ich sag dir, was da drin ist. Da, pass auf. Traube, Süßkartoffel, Aloe Vera, Karotte, Organic Fruit, Organic Citrus und Limette. Guck mal. Das ist ein guter Start in die Woche. Laufen und ein gesunder Saft. Mehr hatte ich noch nicht heute.
Ja, siehste, ich bin gelaufen und habe noch gar nichts.
Aber ich habe mir auch Zimtschnecken geholt. Nee, ich habe auch Zimtschnecken geholt, nicht mir. Und die habe ich hier Studio Bummens ins Büro gelegt. 5 Zimtschnecken und die haben nicht mal 5 Minuten gehalten. Schon leer, der Karton.
Die sind leer. Ja. Aber Tobi hat offensichtlich eine noch abbekommen. So wie er gerade aussah.
Kam hier schmatzend rein ins Studio, das ist richtig.
Ja, das ist eine Frechheit.
Aber auch zu Recht, dafür sind sie ja da. Ja, das heißt, wir sind relativ pfannenfrisch vom letzten Spiel. Das war ja auch, jetzt wundere ich mich gerade, dass ihr 2 Tage frei habt, nach einem Unentschieden in Vallecano, dass da 2 freie Tage gibt. Da muss ich ja nochmal mit Carlo sprechen. Aber,
macht
ja,
das.
Es war trotzdem ein besonderes Spiel, weil 450 Spiele Toni Kroos, Blancos, Real Madrid. Das war wieder eine Nummer, ne?
Ja, erstmal chronologisch. Erstmal war das...
War chronologisch. Willst du mit dem ersten Spiel anfangen jetzt, oder? So viel Zeit haben wir nicht.
Ja, jetzt gehen wir mal durch. Fangen wir mal an. Erstes Tor war übrigens auch gegen Vallecano.
Oh, Innenseite, ne? Dieser reingedreht von gefühlt Innenseite aus 35 Metern.
Ja. 450 Spiele, das gefühlt ganz schön viel. Ich habe mal versucht, so ein bisschen auf den Schnitt zu kommen. Weil das ist ja jetzt die 10. Saison. Sagen wir mal.
Kann man leichter rechnen, ne?
Ja.
Durch 10.
Ja, ist richtig. Also wenn dann Stand jetzt sind es 45 Spiele pro Saison.
Mhm,
jetzt
richtig.
Gucken wir mal, was da noch dazu kommt bis zum Ende. Dann können wir es ja erst durch 10 teilen. Aber sagen wir mal so zwischen 45 und 50 Spiele pro Saison und finde das einen ganz guten Schnitt. Also das zeigt, also einmal natürlich, dass man viel gespielt hat, das andere ist, dass man auch, glaube ich, gar nicht so oft verletzt sein durfte, weil man dann am Ende so circa auf einen Schnitt von 50 Spiele pro Saison kommt. Wenn man sagt, als Real hat man ungefähr um die 60, würde ich sagen.
Ja, ich wollte sagen, man muss ja in diesen Wettbewerben auch weit kommen dann, ne? Also Liga ist ja das eine, aber Champions League, du musst dich qualifizieren, Club-WM und Supercup, gut, da seid ihr automatisch, haben wir schon geklärt.
Ja.
Aber das sind ja so, ne, wo man sich dann auch mal ja erstmal für qualifizieren muss oder weiterkommen muss. Also das heißt, es war auch wohl, gut, das wissen wir auch, relativ erfolgreich, ne?
Ja, man musste weit kommen, man musste relativ oft spielen und man darf nicht ganz so oft verletzt sein. Ich glaube, das sind so 3 Faktoren, die wichtig sind, um dann auf die Nummer zu kommen. Wusste das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Der Pressemann kam gestern, dadurch, dass es ja nun unentschieden war und ich habe ja jetzt in meinem 450. Spiel dann auch nur 20 Minuten gespielt gestern. Aber er meinte dann, ja, wie machen wir das, wann wollen wir das machen? Weil die dann immer so ein Trikot vorbereitet haben, so Jubiläumstrikots und so weiter. Und will ich da jetzt ein Fass aufmachen, weil wir jetzt gerade 1-1 gespielt haben oder nicht? Und er hat gesagt, ja, will ich. Und ja, dann haben die mir das dann noch überreicht. Ne? Kann man sich ja nicht aussuchen, welches das 450. ist.
Das ist richtig.
Von daher, nein, ist eine schöne Zahl, definitiv. Das ist ja auch besonders, was bei so einem Verein zu erleben, zu schaffen, so lange da sein zu dürfen und deswegen muss man die Feste feiern, wie sie fallen, ne? Das ist so. Aber nein, das ist natürlich, um zumindest einen ganz kurzen Überblick zu geben, ist natürlich sehr, sehr viel passiert in diesen 450 Spielen und das kann man jetzt nicht mehr so einzeln auseinandernehmen. Aber ich glaube, dass ich auf jeden Fall, dass das einer so einer seltenen Momente ist, wo man, glaube ich, schon stolz sein kann, dieses Trikot so oft getragen zu haben. Und gucken wir mal, wie viel es dann irgendwann am Ende sind. Aber ich glaube, das ist zumindest schon mal so eine Marke, wo man sagen kann, Ist ganz gut gelaufen.
Ja, bin gespannt, ob das das letzte Jubiläumstrikot ist, was du da überreicht bekommen hast im Weiß.
Ist 4,75 auch Jubiläum?
Dafür gibt's keine Trikots.
Nee, machen wir nicht. Ist ja manchmal 50, so, weil ne? Bei Hochzeiten ist das ja so, ne? Ich glaube 25 Jahre ist, glaube ich, auch gibt.
Das ist ja auch die größere Leistung.
Ja. Weiß ich nicht. Ne?
Ja. Nee, aber dann müsstest du ja mittlerweile 9 Trikots haben von diesen Jubiläumstrikots.
Ja, ich glaube, ja.
Mal gucken, ob da noch ein 10. dazukommt. Ja, ich meine, das Spiel an sich war vielleicht dem nicht ganz so würdig.
Aber das war schon vorher klar, ne? 14 Uhr, ja. Da hätten wir jetzt auch 6-0 gewinnen können.
Naja, ich hab's ja gestern vorm Spiel so geschrieben, ne? So ein bisschen so eine für mich gefühlte Meisterprüfung. Weil es gab ja mal diesen Spruch, glaube ich, 2010 war das. Da ging's um Ballon d'Or, so eine Diskussion, Messi, Ronaldo und so. Und dann kam auf einmal der Spruch, can they do it on a cold, rainy night in Stoke.
Ja.
So, und habe ich mir gestern gedacht, can they do it on a sunny afternoon in Vallecano?
At 2.
Wenn sie da gewinnen.
2 p.m.
2 o'clock. Wenn sie da gewinnen, dann ist es für mich die Meisterprüfung. Dann sind sie Meister. Und am Ende, Pünktchen. Was sagen wir dazu?
Pünktchen, ja, war ja so, du kennst mich ja, ich habe mir das 70 Minuten angeschaut, dann noch 20 Minuten mitgewirkt, nachher jetzt wirklich relativ intensiven Spielen zuletzt, waren Atletico, Girona und Leipzig am Stück und von daher war das, ja, ich sag mal so, am Ende war es ein gerechtes Ergebnis. Wir haben sehr, sehr gut angefangen. Ersten 20 Minuten habe ich gesagt, wir machen 4-5, gehen auch in Führung. Und dann hat wirklich der Elfmeter zum Ausgleich, so schon so vielleicht so 5 Minuten vorher schon und dann der Elfmeter zum Ausgleich, hat das Spiel wirklich verändert. Und dann muss man auch sagen, es gab wenig Chancen auf beiden Seiten bis zum Ende gefühlt. Und hinten raus hatte ich dann schon eher nochmal das Gefühl, dass wir noch ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Zumindest noch mal ein bisschen festgesetzt haben am Strafraum, aber ja. Also vom Spiel her muss ich sagen, war das ein gerechtes Ergebnis.
Ja, das. Ich habe mich so ein bisschen gefreut auf die Analyse von dir jetzt, weil ich das Spiel selbst dann nicht gesehen habe, nachdem du mir gesagt hast, dass du deine Pause bekommst. Ja. Und
also Mittagsschlaf war eine gute Entscheidung deinerseits.
Ja. Habe gesagt, dann kann ich mich ja hinlegen. Das heißt, ich habe aber auch die letzten 20 Minuten nicht gesehen. Ich las dann nur von einem Freistoß von dir, der gut pariert wurde. Wie war der? Den habe ich mir noch nicht im Nachhinein angeschaut.
Ja, halb rechte Position, also eigentlich eher für den Linksfuß. Nur hat nur keinen Linksfuß Freistoßschütze auf dem Platz. Also halt so dann rechts um die Mauer. Ja, war ganz gut getroffen, war tendenziell fast ein Tick zu weit weg. Also es war, glaube ich, also mindestens 25 Meter, eher noch 1-2 Meter weiter und die Richtung war gut, aber am Ende der Tage aus der Entfernung muss er ihn fast auch halten, hat ihn dann zu einer Ecke pariert. Das sagt auch einiges über das Spiel, wenn das so eine Riesenerwähnung wert war, wenn das noch als größte Möglichkeit der zweiten Halbzeit genannt werden durfte. Sagt das mehr über den Rest aus als über den Freistoß.
Ja, ich habe auch nur den Live-Ticker wiedergegeben.
Ja, ja, ist ja auch korrekt wiedergegeben. Auch da wurde wahrscheinlich gesucht nach.
Aber da habe ich mir wieder gedacht, so ich sehe dann immer so die Videos, der Real Madrid postet auf dem Abschlusstraining, ne, wie ihr da dann auch noch Freistöße schießt und die Dinger da reinknallst. Vielleicht die zeigen sicher nicht die Videos, wo sie nicht reinknallst, aber.
Ja, da geht auch mal einer daneben.
Aber da habe ich mir gedacht, komm, jetzt da muss im Spiel muss auch nochmal funktionieren, so ein
ja,
Ding.
Ja, schön. Also ich muss ja sagen, ja, wir haben wirklich lange kein direktes Freistoßtor gemacht, glaube ich. Es war ein paar Mal eng, also speziell der an die Latte gegen Valencia dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnern kannst, da hat der Torwart keine Zuckungen mehr gemacht.
Oh ja, da hat er nur hinterher geguckt.
Der hätte es fast verdient gehabt, würde ich sagen. Aber ansonsten gebe ich dir recht, ja. Das kann man sich nochmal vornehmen, ja. Aber es wird trainiert, wie du siehst. Also nicht so, wir geben nicht auf.
Naja, dann haben wir schon zwei Sachen uns jetzt vorgenommen. Kopfballtor und Freistoßtor. Ja, das müssen wir noch erledigen.
Wir werden realistischer, sagen wir es mal so.
Ja, mal gut, bin gespannt. Kurzer Rückblick vielleicht noch, schon noch beim Sportlichen sind. Leipzig, wir haben es, ich habe es vorher gesagt, so ein bisschen.
Du hast es vorbereitet, auf jeden Fall.
Ja,
und dann mir überlassen.
Meine Tendenz vom Tipp hat gestimmt und auch die Differenz. War immer nicht so weit weg. 1-0, gutes Ausgangsergebnis, oder, fürs Rückspiel?
Ja, gute Ausgangslage. Und glaube ich, wenn man insgesamt das Spiel sieht, eine sehr gute. Also ich glaube, dass es ein sehr ausgeglichenes Spiel war, was auch so Phasen hatte. Ich glaube, Leipzig kann, muss vielleicht sogar in Führung gehen, erste Viertelstunde. Sind sie ja sogar auch. Und finde dann so nach 20 Minuten haben wir es eigentlich deutlich besser unter Kontrolle gehabt, ohne groß gefährlich zu werden, aber auch Leipzig dann nicht mehr so. Und dann muss ich sagen, machen wir halt, wo sich in beide Richtungen nichts angedeutet hat, fand ich, das 1-0 mit einer natürlich überragenden Einzelaktion, das muss man sagen. Und ab dann hatte ich das Gefühl, Leipzig hatte dann zwar nochmal ein, zwei Schüsse und sowas, aber ich muss sagen, ab dann hatte ich eher das Gefühl, dass wir dann dem 2-0 näher sind hinten raus als Leipzig dem 1-1. Wir hatten dann auch diese eine große Chance, wo ich aber, muss ich ehrlich gesagt auch sagen, also das hatte mit Fairplay dann nichts mehr zu tun, dass da weitergespielt wird. Also ich habe ja nichts, also ich bin der Letzte, der, wenn jetzt
hochroter Kopf.
Nein, also wenn jetzt irgendwo einer liegt, ne, und dann wird weitergespielt, finde ich, das kann man immer noch so, ja, das kann man immer noch dann vertreten. Also wenn der jetzt nicht gerade halb am Sterben ist da oder so, da gibt's ja auch Spieler, die dann manchmal ein bisschen mehr draus machen als ist und alles. Es gab ja auch eine Aktion in der ersten Halbzeit, da liegt ein Leipzig-Spieler und da spielt Leipzig weiter und dann kriege ich den Ball, ja, und spiele natürlich auch weiter, weil ich meine, die hatten logischerweise schon die Chance, ins Auszuspielen, aber das war halt eine ganz andere Situation. Also das war Brahim, der hat den Ball vor sich und geht offensichtlich verletzt runter. Also das ist ja nicht so, dass es eine andere Möglichkeit gab oder so. Und dann nimmt er den Ball, spielt einen steil und da steht 1-1 vom Torwart. Also das war, also jetzt können wir lachen, weil er nicht reingegangen ist, aber ich finde, das war schon eine Aktion, die hatte mit Fairplay nichts zu tun. Aber gut, jedenfalls, das war, glaube ich, dann auch Leipzigs größte Chance in der zweiten Halbzeit und dann hatten wir gefühlt eher, also ich glaube, wir hätten eher das 2-0 gemacht als Leipzig das 1-1, wenn es länger gegangen wäre. Da hatten wir dann schon ein paar gute Kontermöglichkeiten hinten raus.
Ja, ist richtig. Habe ich mir angeschaut. Kurze Info für dich, weiß nicht, ob du da schon auf dem neuesten Stand bist, aber Studio Bummens wird sich zum Rückspiel auf den Weg machen.
Ja, hat Studio Bummens auch Tickets? Das ist ja, also, ob ich informiert bin, ist gut.
Ja, also grundsätzlich, wir würden schon irgendwo da drankommen, aber um uns das ja leicht zu machen, wenn du da irgendwas drehen könntest, dann, ich zähl mal kurz, 1, 2, 3 sitzen wir hier, wir würden kommen.
Ja, okay, alles klar. Mache ich mich ran. Versuche ich. Ja.
Gut, ne, sag Bescheid sonst, wenn ich mich anderweitig kümmern muss. Ich habe ja hier viele Tipps bekommen mittlerweile von treuen Hörer und Hörerinnen, wie sie sich ja an Tickets gemacht haben.
Und es nicht geklappt hat.
Es nicht geklappt. Ja, ich weiß zumindest, wie es nicht geht.
Ja, du weißt, wo du nicht, ne, fragen musst. Das ist richtig. Also ja, online, ne, nicht.
Aber da,
online klappt nicht, offensichtlich.
Ja, da drücken wir die Daumen vor Ort. So, kommen wir zum Tennis.
Ja, bitte. Gerne. Muss mir jetzt nur noch mal erklären, in welcher Form.
Hast du nicht verstanden?
Doch, habe ich verstanden.
Tennisbälle fliegen ja aktuell.
Spielen sehr die überhaupt viel noch? Also in den deutschen Ligen, Tennisligen, kann da überhaupt aktuell gespielt werden? Das ist die Frage.
Ja, das ist die Frage. Oder mangelt es da an Bällen?
Ja.
Kurzer Kontext für diejenigen. Aktuell ist es ja so, oder es geht ja schon seit mehreren Wochen jetzt, dass es ja immer wieder Spielunterbrechungen gibt in der Bundesliga, weil, gut, Tennisbälle ist das eine, die da auf dem Platz fliegen. Schokotaler sieht man häufig. Und jetzt fand ich ganz witzig, in Rostock haben die da irgendwelche ferngesteuerten Autos mit so, aber...
Das fand ich klasse.
Hast du es gesehen?
Das war wenigstens kreativ, wo die Ordner da hinterher gelaufen sind, nur die nicht bekommen haben.
Ja, aber
haben, auch
so,
ne?
Aber nicht nur die Autos, sondern da noch was draufgestellt, dass da so dieser blau-weiße Rauch.
Ja, so kleine Rauchbomben. So,
und jetzt war, glaube ich, ne? Gestern in Freiburg war, glaube ich, da haben sie irgendwelche Flugzeuge ferngesteuerte, war auch irgendwas.
Ja, auch gut.
Also sehr kreativ.
Ja, immerhin. Wenn schon stören, dann kreativ stören, ne?
Wenigstens. Ja, sowieso. Im Großen und Ganzen geht's um den Investoreneinstieg bei der DFL, wofür ja die Liga, die Vereine gestimmt haben. Und das ist natürlich bei den Fans nicht gut angekommen, sauer aufgestoßen sozusagen. Auch die Art und Weise wie, nicht transparent genug. Und wahrscheinlich auch mit bisschen Mauschelei. Gibt die Geschichte mit Hannover, wo der Vertreter Martin Kind vom Verein angewiesen wurde, mit Nein zu stimmen, aber einfach sich dem widersetzt hat.
Der Meinung war, dass das nicht richtig ist.
Und mit Ja gestimmt hat. Da gibt es, glaube ich, gerade auch Untersuchungen, ob da das Weisungsrecht, auf welcher Seite das war. In dem Sinne gibt es da sehr viele Schwierigkeiten, sehr viel Missmut bei den Fans. Und das tragen sie jetzt auch nach außen mit diesen ganzen Protestaktionen, jetzt auch schon seit mehreren Spieltagen, wo immer wieder Spiele unterbrochen werden. Wenn man da an den Live-Ticker schaut, sieht man ja Minute 45 plus 14, 45 plus 20, also mit mega Nachspielzeiten dann Spiel unterbrochen, kurz vorm Abbruch. Protest, der ankommt, der sichtbar ist. Ich meine, ich glaube, Proteste sollen ja auch nerven und irgendwo eine Wirkung haben. Das haben sie auf jeden Fall. Gibt jetzt auch Meinungen von Trainern, Spielern, die das natürlich stört. Im Rhythmus, im Spiel, die sagen, langsam muss doch mal genug sein. Was sagst du zu dem ganzen Thema?
Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen zu dem, dass zumindest die Mehrheit, also weil du gesagt hast, die Vereine haben dafür gestimmt, also es gab die nötige Mehrheit, nicht alle haben dafür gestimmt. Ja, gerade gestellt.
So, mit dieser einen Stimme quasi.
Genau, also es, zwei Drittel, also genau diese 24 Stimmen, die wurden erreicht. Man muss auch dann da klar sagen, wenn man sagt, alle waren es natürlich nicht, also für Nein gestimmt haben Köln, Freiburg, Union, St. Pauli, Braunschweig, Düsseldorf, Magdeburg, Nürnberg, Hertha lustigerweise, die selbst einen Investor haben, hatten, weiß gar nicht mehr, für Nein gestimmt. Und Kaiserslautern, dann gab es, glaube ich, vier Mannschaften, die sich enthalten haben, nach Adam Riese. 10, 14, 24, 38. Was haben wir?
36 in den Feinheim.
Was haben wir in den 36.
36,
genau.
Hier wir sind nicht in Spanien, da gibt's
ja keine. Ja. Ne, hier gibt's auch nicht. Also hier gibt's 40 dann. 2x20.
Da haben wir uns verrechnet.
Na, ist ja egal. Jedenfalls wurde die Zweidrittelmehrheit erreicht und die haben mit Ja gestimmt. Und finde, also man muss das ja ein bisschen verstehen. Also ich habe mich da auch jetzt nicht einfach nur von dem, was ich da sehe mit Tennisbälle, tralala, sondern ich habe mich in der Tat auch ein bisschen informiert. Ist ja auch wichtig, was soll mit diesem Geld der Investoren passieren? Damit muss man sich ja vor allem, glaube ich, auseinandersetzen. Und was stört die Fans, nenne ich sie jetzt mal. Dazu kommen wir nachher auch noch, ob das den Fans wirklich um diesen Investoreneinstieg geht am Ende der Tage oder einfach nur auch ein Stück weit um Macht, um ein Mitentscheidungsrecht, weil sie dann, wenn ihnen das nicht gefällt, einfach auch in der Lage sind, diese Fußballspiele zu stören. Im größeren Falle ist jetzt noch nicht passiert, auch zu beenden. Glaube, da weht der Wind ein bisschen mehr her in meinen Augen, weil hab mir das mal ein bisschen durchgelesen, wofür ja das Geld mit der Investoren benutzt werden soll, da liest man ja grundsätzlich erstmal von der Idee her nichts Negatives. Es soll ja vor allem auch der Bundesliga und dann auch den Verein irgendwie nochmal größere Märkte öffnen und was am Ende ja auch dann auch im Idealfall mit mehr Einnahmen auch für die Vereine eigentlich als Konsequenz verbunden sein soll. So, und daran kann man ja auch erstmal nichts Schlechtes finden. Also ich habe mir erstmal ein bisschen durchgelesen. Das Ziel ist ja für die DFL, da eine knappe Milliarde einzunehmen von den Investoren und 600 Millionen davon sollen unter anderem in, geh's mal so ganz kurz durch, weil es, glaube ich, wichtig ist, dass bei dem Thema, wo ja jeder eine Meinung hat und jeder sich dann irgendwie anschließt, dass, glaube ich, wichtig ist, dass irgendwie einmal, wenn wir schon drüber sprechen, einmal sauber irgendwie sich durchzulesen und zu verstehen. Das ist immer eine gute Voraussetzung, sich da eine eigene Meinung zu machen, finde ich.
Das ist richtig.
Und bei 600 von diesen Millionen, von dieser Milliarde, die soll ein bisschen aufgeteilt sein, da will die DFL eine eigene digitale Plattform machen, wo Videoinhalte präsentiert werden und teils über Abos an die Fans direkt verkauft. Knapp 180 sind für Antrieb der Vermarktung im Ausland vorgesehen. Hier geht es darum, Clubs bei der Planung und Durchführung von Auslandsreisen zu unterstützen. Kann man jetzt auch nicht so negativ sehen. Knapp 130 Millionen für den deutschen Markt. Da kann man jetzt natürlich Meinung zu haben. Das hatten wir einmal schon mal grundsätzlich Anfang der Saison, weil ja die spanische Liga macht das ja längst. Also da gab es auch gar keine große Diskussion. Da geht es so ein bisschen um den Kampf um illegales Stream der Bundesligaspiele, aber auch um eine Weiterentwicklung der Übertragung und eben diese Maßnahmen mit Videos aus der Umkleidekabine, aus dem Mannschaftsbus, Interviews unmittelbar vor Anpfiff oder einer Halbzeit, also mehr Zugang für diese Sender zu den Mannschaften unter der Woche, für mehr Inhalte oder interessantere Inhalte noch für die Fans. Und Spanien macht es ja, wie gesagt, schon, da kam
Real Madrid ein großer Fan von, ne?
Real war, ich glaube, eine von zwei Mannschaften, glaube ich, die dagegen waren oder dagegen sind. Also das ist quasi auch so eine so eine Idee einer ligaweiten Dokumentation quasi einfach noch das alles greifbarer zu machen, was zum Beispiel der Formel 1 mit dem Drive to Survive, mit dieser Doku gelang oder auch andere Sportarten längst machen, wie Golf, Tennis, Radsport, Leichtathletik,
Football,
was auch immer. Und das will die DFL auch tun. 65 Millionen sollen für Werbepartner veranschlagt sein, also virtuelle Werbung und so weiter. Dann geht's auch um Bundesliga-Namensrecht wohl anscheinend irgendwann. 8 Millionen sollen in die Virtual Bundesliga gehen, also diese E-Sport-Schiene soll gestärkt werden. Und dann geht's, glaube ich, und das ist, glaube ich, vor allem das von diesen restlichen 400 Millionen, von dem Rest zur Milliarde hin, sind wohl 100 Millionen dafür vorgesehen, die Clubs direkt bei ihren Auslandsreisen mit Geld zu fördern. Also, dass einfach die Clubs die Reisekosten stemmen können, um sich selbst und die Bundesliga damit einfach noch zu vermarkten. Diese USA, Asienreisen und so weiter. Also, dass das jetzt nicht, dann wahrscheinlich nicht nur Dortmund und Bayern machen, sondern einfach andere auch, um das Bild Bundesliga einfach überall noch zu stärken. Und diese weiteren 300 Millionen. Und ich glaube, das ist jetzt der Punkt. Da kommt man zu dem Punkt, was dann wahrscheinlich den einen oder anderen oder wahrscheinlich die meisten dann zu der Stimme, die Nein gestimmt haben, gebracht haben. Ist es nun mal so, dass ja von den ganzen Einnahmen der DFL 8% eben an diesen Investor dann gehen, jährlich. So, und das macht natürlich dann irgendwie eine Lücke. Und diese weiteren 300 Millionen, die jetzt noch fehlten zur Milliarde, die sollen eben dieses Loch erstmal stopfen, was der Deal halt reißt. Und ich glaube, da ist so ein bisschen der Punkt, ob man das halten kann. Ob diese ganzen Maßnahmen, die ich ja gerade gesagt habe, das so schaffen und die Konsequenz haben, dass einfach mehr Einnahmen da sind, dann wäre es kein Problem. Und ich glaube, da haben einfach einige Bedenken plus dann die Angst, dass so ein Investor natürlich auch dann irgendwie mitbestimmt, was die DFL aber anscheinend abstreitet, dass das eben, und das ist ja so diese rote Linie, von der gesprochen wird, eben nicht überschritten wird, dass dieser Investor dann eben ja irgendwie einen Einfluss haben soll auf irgendwie eine Gestaltung von einem Spielplan oder dies oder das, Spiel ins Ausland verlegen, alles das, wovor dann irgendwie die Fans ja irgendwie so ein bisschen Angst haben, was in anderen, Stichwort spanischer Supercup in Saudi-Arabien, ja irgendwie ja ein bisschen vom Fußball wegbringt. Ich glaube, das ist mal ganz interessant, das zu hören, und trotzdem glaube ich am Ende der Tage, das ist einfach, ja, es war ja eine demokratische Abstimmung. So, und da man kann natürlich seine Meinung haben, man kann das gut finden, man kann das nicht gut finden, aber das wurde so demokratisch abgestimmt, und dann, finde ich, hat man so eine Abstimmung auch zu akzeptieren. Und deswegen glaube ich eben, dass vor allem auch dann die ein oder anderen Ultragruppierung, dass es denen das einfach darum geht, dass sie es gestört wird, dass sie nicht mitentscheiden. Ich weiß gar nicht, ob es da an sich nur um das Thema geht, sondern ich glaube, sie wollen zeigen, wenn wir das hier, das Ganze hier nicht gut finden, nicht gefragt werden, dann stören wir das Spiel so lange, bis wir gefragt werden. Also nach dem Motto, ja, wem gehört der Fußball? Der Fußball gehört uns. Was ich aber eben Quatsch finde. Wie siehst du das?
Ja, der Fußball an sich gehört ja keinem. Keiner kann,
ist korrekt,
kann für eben sich vereinnahmen, dass einem der Fußball gehört. Das sowieso, ich glaube schon, dass Protest wichtig ist, wenn es so wirklich so um große Themen geht. Auch die Frage, wo kommt das Geld her? Wer ist dieser Investor? Ist ja auch mal sehr wichtig, weil das Geld, ne, soll schon auch sauber sein in dem Sinne.
Absolut.
Da geht es natürlich auch um Mitspracherecht. Die Frage ist, haben die Fans dieses Mitspracherecht? Ja, sie gehören, sind ein großer Teil vom Fußball. Aber man, was du sagst, wenn es eine demokratische Abstimmung gibt und dafür auch Satzungen und Verordnungen gibt, die Vereine das bestimmen können mit dieser Abstimmung, dann hat man das zu akzeptieren. Ich glaube, Vereinnahmung von Fußball von jeglicher Seite ist nicht richtig, und alle sollen am besten irgendwo auch ihr Mitspracherecht haben, aber ich glaube, es geht einfach um Transparenz. Wichtig ist, dass alle wissen, wo kommt das Geld her, wie läuft diese Abstimmung ab. Die Geschichte mit Hannover, habe ich vorhin gesagt, ist das alles sauber gelaufen? Jetzt wollen ja Vereine auch schon wieder eine neue Abstimmung haben. Also so viele Dinge, die dann auch in der Kommunikation falsch laufen, die so eine Geschichte dann nochmal schwieriger machen. Deswegen grundsätzlich bin ich dabei, wenn du sagst, es ist eine demokratische Abstimmung, das wurde so entschieden, dann muss es auch so umgesetzt werden. Die Frage ist, sollen diese Proteste jetzt von den Fans dann auch ewig gehen, weil sie bei dieser Abstimmung nicht beteiligt sind? Das ist ja auch die Frage. Und die Frage auch, wo kommt das Geld her? Und es ist ja noch nicht mal, gibt es anscheinend auch einen Investor schon abgesprungen, wie ist es mit dem übrig gebliebenen, funktioniert dieser Deal überhaupt? Ich glaube, da ist so viel nach außen halt auch wieder schief gelaufen oder in der Kommunikation schwierig, dass dieses Thema einfach nochmal schwieriger geworden ist. Und ich glaube, grundsätzlich, Wettbewerbsfähigkeit geht nur dann mit Geld. Und deswegen eine sinnvolle Einbindung von einem Investor ist, glaube ich, unumgänglich, wenn dieses Geld dann auch sinnvoll genutzt wird. Das wollte ich eher auch dann nochmal fragen in dem Zuge, weil ja die Bundesliga an sich, ich habe letztes Mal ein Interview von Bernd Leno gehört in England, wenn die über die Bundesliga sprechen, reden die von der Farmers League. Und wenn im Spiel ein Bundesligaspiel im Fernsehen läuft oder ein Championship-Spiel, also Zweitliga England, schauen die lieber Zweitliga England oder Dritte Liga England als ein Bundesligaspiel. Wie ist denn das in Spanien? Wie ist denn da das Ansehen der Bundesliga? Weil es muss ja anscheinend was getan werden, um dieses Produkt stärker zu machen.
Nein, gut eigentlich. Also das Ansehen ist gut, vor allem natürlich von den Vereinen, die man grundsätzlich kennt, gegen die man auch in der Champions League spielt oder die konstant dabei sind, aber natürlich von allen anderen Teams eher weniger. Und ich glaube, dass das ja auch vor allem eine Sache ist, die die DFL und dann ja offensichtlich vor allem auch alle Vereine, die mit Ja gestimmt haben, irgendwie ändern möchten. Und es ist ja nicht aufzuhalten. Das Ding ist, am Ende ist es ja für die Vereine, die entscheiden Ja oder Nein, die Frage, wollen wir so, dass es so bleibt und den traditionellen Weg gehen oder wollen wir mit der Zeit gehen? Ja, ich mag nicht schon wieder Bernd Stromberg zitieren, aber
das geht immer.
Aber es ist ja so. Also sonst wirst du auf absehbarer Zeit der Musik halt einfach hinterherlaufen. Das ist so. Und deswegen bin ich auch bei dir. Also wenn ich bei einem Verein was zu sagen hätte, hätte ich definitiv auch für Ja gestimmt, weil ich glaube, dass es wichtig ist, weil das ja am Ende ja auch so, ne, wenn du stimmst dann für Nein und dann beschwerst du dich aber irgendwann, dass du nicht mehr die und die Spieler kriegst, dass du das und das nicht mehr ausgeben kannst, dass du, also mit einem Nein akzeptierst du dann aber auch das irgendwie in irgendeiner Form, ne, und das finden dann die Fans auch wieder nicht gut, ja, wenn du dann irgendwie nicht wettbewerbsfähig bist, vor allem im internationalen Vergleich, so, das will man dann am liebsten aber auch, man will aber auch dann Top-Fußball sehen, ne, am besten jedes Wochenende, aber wenn es geht, ohne Geld, so, aber das funktioniert, glaube ich, in der Kombination nicht und deswegen verstehe ich auch absolut diese Zweidrittelmehrheit der Vereine, die den Weg gehen wollen und der auch gar nicht aufzuhalten ist in irgendeiner Form. Nur in welcher Form am Ende, das wird halt jetzt auch dann damit entschieden. Einige Vereine haben es ja auch für sich schon entschieden, mit Investoren zu arbeiten, mit mehr oder weniger Erfolg, aber das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. So. Deswegen, wie gesagt, nochmal zu dem Punkt zurück. Zu meinem Gefühl ist, dass ich glaube, dass jetzt einfach es gar nicht immer um das Thema an sich geht, sondern dass ich glaube, dass da jeweils Gruppierungen klar machen wollen, wem ihrer Meinung nach der Fußball gehört. Und ich bin da bei dir, ja, gehört keinem. Das ist ein Geben und Nehmen. Am Ende der Tage kommen die Leute ins Stadion, weil dann Fußballspiel stattfindet. Das muss man immer noch klar sagen. Und trotzdem sind die Fans natürlich unfassbar wichtig, weil es auch keinen Spaß macht, vor leeren Stadien zu spielen. Aber ich finde, wenn man da mal ein paar Tennisbälle wirft und dann werden die eingesammelt, dann geht's weiter. Das ist ja auch alles gut. Aber ich glaube, irgendwann, und das kann ich mir auch vorstellen, für Stadionbesucher, die haben ja normalerweise auch keine Lust auf sowas, ne? Die gehen wegen Fußball hin, dass da angepfiffen wird und dann wird irgendwann wieder abgepfiffen und dann haben wir ein Ergebnis. Das jetzt ist ja schon auch, ich glaube, es haben alle verstanden, dass es nicht alle gut finden. So, aber muss man das irgendwie dann noch dahin bringen, dass irgendwann die Spiele abgebrochen werden und damit tust du dann auch den eigenen Spielern selten Gefallen und dem neutralen Stadionbesucher auch nicht. So, deswegen, ich glaube, es ist verstanden, was der ein oder andere sagen möchte und ich finde, das kann man auch kundtun, aber irgendwann ist dann auch mal gut, weil am Ende der Tage ist das demokratisch entschieden und dann ist das so.
Ja, trotzdem finde ich die Art des Protestes irgendwie schon teilweise sehr witzig gelungen, auf jeden Fall.
Ja, wie gesagt, der Ordner in Rostock, der dann dieses fahrende Auto mit der Rauchbombe hinten raus, der das versucht hat wegzutreten, dann hat es aber nur so ein Salto gemacht und ist weitergefahren. war auf jeden Fall, also da war Rostock mal wieder, hat sich nicht lumpen lassen. Das kennen wir ja.
So ist es.
Aber einmal noch, eine Anschlussfrage dazu gab es nämlich noch, die ich ganz interessant fand, weil die Sicht haben wir jetzt ja noch nicht so beleuchtet. Ich stelle die mal kurz. Hallo ihr beiden, aktuell finden vermehrt Protestaktionen in den deutschen Stadien statt. Wie seht ihr das Ganze? Okay, das haben wir gerade gesagt. Vielleicht einmal als neutraler Betrachter und auch einmal aus Sicht eines Spielers, der zum selben Zeitpunkt auf dem Feld steht. Würdet ihr dadurch auch ein Stück weit euren Fokus aufs Spiel verlieren? Oder sollte so etwas einem Profispieler doch eher weniger ausmachen? Habt ihr dazu vielleicht auch mal was von alten Mitspielern mitbekommen? Liebe Grüße. Also jetzt mal aus Spielersicht, auch nicht immer einfach, ne?
Also ich erlebe es ja jetzt wirklich dann so als Zuschauer und kann mich ja trotzdem dann in die Spiele auch reinversetzen. Also mir geht das als Fernsehzuschauer auf den Sack. Also ich habe auch keinen Bock
dann immer danach. Ja, klar. Vor allem du weißt immer nie, wann es weitergeht, ne? Du denkst dann so, eigentlich ist so geplant. Ja, das stimmt.
So, aber als Spieler wäre es ähnlich. Also würde mir genauso auf den Sack gehen. Ne? Mal so eine Unterbrechung von 1-2 Minuten kennen wir ja mittlerweile vom VAR oder Verletzungen. Ja, ist ja alles mal drin. Aber wenn es dann so um 15 Minuten geht, 16 Minuten, du weißt nicht, wann es weitergeht, ob es jetzt noch weitergeht, hört das irgendwann auf mit den ganzen Protesten. Das wird mir tierisch auf den Sack gehen, weil da verlierst du ja schon deinen Rhythmus. Klar, das heißt dann immer, ja, für beide Mannschaften gleiche Voraussetzungen.
Ja, stimmt nicht. Stimmt nicht.
Weil?
Sehe ich komplett anders mit gleichen Voraussetzungen, weil, weißt du, wie es ist, es gibt im Spiel immer ganz verschiedene Phasen. So, und normalerweise, wenn alles normal läuft, versucht man dann eine gute Phase vom Gegner mal irgendwie mal ein bisschen Zeit, dann bleibst du mal ein bisschen länger liegen. Weil,
also wenn die Heimfans clever sind und das erkennen, dass der Gegner eine gute Phase hat, dann schmeißen die Bälle.
Paradebeispiel war ja gestern Bochum-Bayern. Ich habe es noch ein bisschen geguckt. Also 1-0 Bayern.
Was ist da eigentlich los bei den Bayern? Wollen wir darüber auch reden?
Nee.
Wollen wir über die Bayern reden? Was ist da los?
Nee, da reden wir nicht. Machen wir.
Läuft nicht so gut.
Über. Ich glaube, das dürfen wir uns rausnehmen.
Läuft nicht so gut. Das ist ein Fazit der letzten Wochen. Oder letzte Woche. Englische Woche, 0 Punkte. Bayern läuft nicht gut. Weiter geht's schon.
Jedenfalls waren eigentlich, ja, ganz dicht am 2-0, würde ich sagen, was eigentlich dann wie eine Vorentscheidung mindestens eigentlich eher Entscheidung ist. So, und dann ging das los, der Spaß da. Und danach war es wie abgerissen, wirklich. Dann zurück, macht Bochums 1-1, kurz vor der Pause noch 2-1. Dann wurden die üblichen 15 Minuten nachgespielt, die jetzt immer nachgespielt. Also da, deswegen, gleiche Voraussetzung, nein, absolut nicht, weil du hast immer Phasen, da ist der Gegner mal ein Stück besser, da ist der, so. Und diese Phasen dann so zu unterbrechen mit in die Kabine, dann nochmal raus, am besten dann nochmal in die Kabine, eine Viertelstunde. Und dann ist es so, als in so ein Spiel eigentlich, gestern hat es wohl auch noch richtig schön geregnet in Bochum. So, und da ist echt mal, dann stehst du da rum und nicht nur, dass das auch körperlich, glaube ich, tendenziell dann eher verletzungsanfällig so ein bisschen machen könnte, aber wenn du komplett im Rhythmus bist, kann sein, dass du den komplett wieder aufnimmst, das Spiel genauso weitergeht. Aber es kann eben auch sein, dass es gefühlt irgendwie nochmal von vorne losgeht. Und das natürlich in der Phase, wo du gerade deutlich besser bist und dich deutlich besser fühlst, ist das nicht hilfreich. Deswegen ist es. Ja, ist es, ich will es nicht beschreien, ein probates Mittel, auch mal der Heimmannschaft, auch mal zu helfen. Aber ansonsten ist es schon, so wie du sagst, ist es auch kacke als Spieler, wenn du da jedes Mal hast ja auch dann, ja, hast ja dann auch Termine noch nach dem Spiel, ja, und dann kannst du ja nicht mehr planen, wann du zu Hause bist.
Das ist so, wenn das Essen pünktlich auf dem Tisch steht zu Hause und du kommst da 10 Minuten zu spät, dann ist bitter, dann ist kalt.
Ja. Siehst du, der Tuchel konnte gestern, guck mal, das ist auch für die Medienvertreter blöd, die hätten Tuchel gestern gerne aber auf der PK gehabt, konnte er nicht, weil wegen Verspätung mussten losfliegen.
Ja. Er wäre auch gerne hingegangen zur PK. Müssen wir machen. Weiß gut, Toni, es sind für dich die Tage der Jubiläumstrikots.
Ja, noch eins?
Ja, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Warte mal, ich muss hier mal kurz über den Tisch greifen.
Okay.
Mal hier aufmachen. So. Ich habe ein kleines Präsent für dich mitgebracht. Mal hier, kannst du schon mal gucken? Siehst du das? Was steht da?
Steht 125.
Ja.
Ja.
Guck mal. Siehst du das?
Ja, sehe ich. Ein Werder Bremen Trikot mit der Nummer 8 und groß.
Ja, hier, nochmal andere Seite.
Ja, das ist die Raute auf jeden Fall.
Das ist das Jubiläumstrikot, 125 Jahre. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen.
Ja.
Ich wollte das eigentlich letzte Woche nach Leipzig schon mitbringen, da war es aber noch nicht angekommen bei mir. Das ist Ende der Woche passiert. Und ich wusste aber schon, dass es kommt. Und die Werderaner haben sich nicht nehmen lassen. Die wollten dir gerne auch ein Exemplar dieses Jubiläums, des limitierten Jubiläumstrikots schicken. Das werde ich dann tun. Sie haben es mir geschickt.
Ja.
Haben noch eine persönliche Karte dazugelegt.
Ja.
Handschriftlich von Baumi. Baumi hat die geschrieben.
Oh.
Ja.
Opa.
Hat er bei mir auch? Also er hat mir auch einen
nachgeschickt. Baumi ist der Sechser der Meisterraute. Baumi ist hat zu der Zeit gespielt, wo ich der größte Bremen-Fan war, den es in Deutschland gab.
Ja, siehst du mal. Siehst du mal. Wenn es für dich okay ist, würde ich das hier auch einmal so öffentlich vorlesen, was da in der persönlichen Nachricht steht.
Ja, weiß ich ja jetzt noch nicht, ob das okay ist. Aber mach doch mal. Fang doch mal an.
Lieber Toni, leider haben wir es nicht geschafft, euch beide als Brüderpaar im Werder-Trikot zu sehen. Es waren nicht nur deine bzw. eure Kindheitsträume in Werder Bettwäsche Zeiten in Erfüllung gegangen. Aber träumen darf man ja auch heute noch. Ne? Also du bist ja noch nicht fertig mit deiner Karriere. Auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft. Lebenslang grün-weiß. Liebe Grüße, dein Baumi. Und PS, Trikot ist natürlich ohne Schlabberkragen.
Oh, das ist gut. Das ist gut. Sehr. Ja, vielen Dank. Da freue ich mich. Das ist sehr lieb, dass da an mich gedacht wird. Wie gesagt, ich habe das mit dem Fansein ein bisschen schleifen lassen in den letzten Jahren, aber
jetzt bist du wieder da.
Das bringt mich natürlich jetzt wieder, das holt vielleicht nochmal das Feuer zurück. Aber wie gesagt, bin gefühlt ein Teil des Doubles 2003, 2004. Also da habe ich mehr geschwitzt als mancher Spieler.
Ja, und ich finde das eine sehr nette Geste, dass sie da auch an dich gedacht haben.
Ja, absolut. Ja,
Nummer 8 absolut. Tot, 18 liegt bei mir zu Hause. Ja, dann möchte ich doch direkt
Christian Listisch hatte die damals.
Ja, weißt du, dass ich mit Christian Listisch in Rostock noch zusammengespielt habe? Der war ja nochmal in Rostock.
Nee, wusste ich jetzt nicht mehr. Ja. Aber
Dieter Alts hat den eingeholt.
Aber seine beste Zeit hat er in Bremen gehabt. So viel kann ich dir sagen.
Das ist richtig. Ja, das für dich. Das ist für dich, das schicke ich dir zu. Oder bring dir das mit irgendwann mal. Dann kannst du das auf jeden Fall aufhängen. Das bringt mich dann zu diesem Thema.
Serie live mit Toni Kroos.
Es wird mal wieder Zeit für eine neue Aufgabe im realen Leben des Toni Kroos, oder? Siehst du ähnlich?
Ja, zeitlich schon. Ich glaube.
Du lächst danach.
Thematisch habe ich schon also sehr viel abgearbeitet. Sogar Sachen, die musste man mir nicht mehr vorschlagen.
Ja, aber du lächst danach. Dafür spricht auch die Nachricht, die du mir gestern geschrieben hast. Denk dir doch mal eine neue Real-Life-Challenge aus, ja? Das hast du mir gestern geschrieben. Aber gib mir bitte Optionen, kam noch als Zusatz.
Ja, gucken, ob du das geschafft hast.
Optionen ist ein gutes Stichwort, habe ich. Aber ich möchte trotzdem auch nochmal aufrufen an euch, liebe Luppengemeinde. Wenn euch was einfällt, immer gerne mir zusenden. Das immer gern genommen, immer. Toni ist auch immer bereit für solche Ideen, das haben wir mittlerweile auch gemerkt. Wir haben ihn ja auch schon ein Stück weit in die richtige Richtung gelenkt, aber da geht noch mehr. Ja,
trotzdem müssen wir jetzt irgendwann mal anfangen so mit so einem Countdown, ne? So irgendwie die letzten drei oder so, weil das ist dann auch durchgespielt irgendwann, ne?
Ja,
oder? Mehr zum Affen machen wird wirklich schwer.
Das hat dir schon Spaß gemacht, das habe ich dir angesehen. Jedenfalls kam mir im Zuge dessen, das Trikot hier zugeschickt bekommen hat mit dieser persönlichen Karte, der, ja, glaube ich, einzige Fail der Toni Kroos Real-Life-Challenge im Kopf, dass ja die Postkarten immer noch nicht angekommen sind.
Ja, also ne?
Ich habe keine Zuschriften bekommen von den Leuten, die du geschickt hast. Bei mir ist keiner angekommen.
Also die Wahrheit ist, auch meine Hoffnung, die schrumpft.
Ne, wann war das? Juli? Juli letzten Jahres. Ja, aber das wollen wir ja vielleicht nochmal nachholen oder wieder gut machen. Und da ist mir eingefallen, möchtest du denn nicht handschriftlich nochmal eine Postkarte schreiben an den SV Werder Bremen? Jetzt hast du hier so ein schönes Trikot bekommen, du hast eine persönliche Karte dazu bekommen von Baumi. Möchtest du nicht vielleicht mal so ein kleines Paket zurückschicken, wo du ein Trikot von dir reinlegst und eine Karte dazu schreibst? Es gibt ja das schöne Museum, das Werder Museum. Und vielleicht findet ja dann auch dein Trikot mit einer schönen Postkarte den Platz. Da weiß ich jetzt nicht, das will ich jetzt nicht vorgreifen, dem SVW. Aber du könntest da nochmal wirklich das komplettieren, diese Real-Life-Challenge, nämlich eine Postkarte, die auch ankommt.
Ja, hängt dir dann mein Real Madrid-Trikot da rein, meinst du?
Doch, weiß ich nicht, wenn wir das jetzt hier mal so freundlich
kommt drauf
erwähnen
an, was ich in die Post... Ja, das müssen die dann schon machen, ne? Also ist ja blöd, wenn da nur eine Postkarte dann... Das müsste mir dann schon bestätigt werden. Dann würde ich mich an meinen Schreibtisch setzen, dann würde ich mir guten alten Füller...
Füllfederhalter.
...holen, einen Füllfederhalter. Und ja, nee, finde ich gut. Finde ich eine gute Idee.
Naja, weil die Challenge müssen wir irgendwie noch einmal wirklich richtig machen. Dass eine Postkarte auch ankommt.
Das ist richtig.
Jetzt so als schöne Antwort auf das Trikot, auf die Geste, finde ich das okay. Willst du jetzt noch eine Option haben? Oder vielleicht das schon für nächste Mal, dass du weißt, was noch kommen könnte?
Nee, das mache ich.
Was machst du? Gut.
Das mache ich.
Aber dennoch schön Trikot, ne? Postkarte ins Paket zur Post bringen, da aufgeben, ne? Allen drum und dran.
Ach so. Kann ich das aber auch... Guck mal, wenn wir das filmen, dann ist das doch auch okay, wenn ich nicht zur Post laufe, sondern normal handhaben wir das hier so, dass wir die Pakete halt hier fertig machen, zukleben, abmessen, muss ja immer hier Gewicht, Länge und so weiter. Ja,
auch das halten wir, kannst du festhalten?
Ja, das mache ich Und aber dann würde ich das doch schon von so einem Paketboten hier abholen lassen.
Ja, aber auch die Übergabe an den Paketboten zumindest.
Das ja, kann ja, das werden, ist ne? in Ordnung. Aber ich möchte da bitte wirklich ungern hier zur Post fahren.
Ja, du hast alles anderen Sachen auch ungern gemacht. Am Ende hast du Spaß gehabt. Aber gut, das stehe ich dir, gestehe ich dir zu. Aber das ist der ganze Prozess dahin, ne? Bis es dann wirklich ja, in die ja, Hände geht. Ne?
Ja.
Gut. Sehr ja. schön. Dann schaffst du das diese Woche?
Ja, komm. Gib mir Mühe.
Ja, schön Text.
Gib mir Mühe.
Und den Text liest du hier vor auch, was du da drauf schreibst.
Habe ich jetzt nicht gewusst, was da kommt. Hab ein bisschen blöd angefangen jetzt die Folge mit, dass ich 2 Tage frei habe. Ist jetzt schwer zu antworten, das schaffe ich diese Woche nicht. Ne? Aber ich habe ja morgen auch zu tun mit Schlafen und so, deswegen ja. muss ich mal gucken.
Gib dir Mühe. Schöne Postkarte ja. von Madrid legst du mit rein. Musst du noch schön am Kiosk irgendwo holen.
Okay, ja, das schaffe ich.
Gut.
Jo. Okay, machen wir so.
Dann war's das schon wieder mit. Serie live.
Machen wir noch Fragen?
Ja, wir haben welche auf jeden Fall.
Ja. Gut.
Oh, die finde ich gut hier. Die dritte finde ich gut. Darf ich mit der dritten anfangen?
Ja, fangen wir der dritten an.
Ganz Nein. wichtiges Thema.
Okay.
Thema Nivea in der Kabine. Mhm. Von Robin aus Ehringhausen. Hi Felix, hi Toni. Ich habe auf Instagram eben die Kabine von Real gesehen. Vor dem Derby gegen Atletico. Jeder Spieler hat neben seinem Trikot eine Creme von Nivea liegen gehabt. Was hat es damit auf sich? Sind jetzt alle Spieler nach deinem Pflegetutorial in der Pflicht, das nachzumachen? Kleiner Spaß. Würde mich mal interessieren, ob sowas vor dem Spiel genutzt wird und was mit den ganzen angebrochenen Dosen passiert.
Also, da gibt es eine relativ kurze Antwort zu. Das ist eine mit Sicherheit für Real Madrid nicht befriedigende Antwort, aber das wird da, denke ich, einfach hingelegt. Dann werden da Fotos geschossen. Das wird in dem Sponsorenvertrag mit Nivea so ausgemacht sein. Und dann wird da ein Foto aus der Realkabine veröffentlicht. Und sofern wir ankommen, habe ich da selten mein Nivea-Paket gesehen auf meinem Platz. Aber was ich sagen muss, sind wir hier mal ehrlich, dass wir aber dann schon die ganzen Produkte da haben. Also es gibt so einen Schrank, da ist alles drin, von Creme zu was auch immer, Shampoo, was auch immer. Und die nutzen wir alle, ja. Die nutzen wir alle nach den Spielen. Natürlich gibt es auch Spieler, die haben da irgendwie ihre eigenen. Ich bin da nicht ganz so.
Ja, eigene Haarspülung.
Ja, eigene Haarspülung. Also das nehme ich dann auf jeden Fall von Nivea und die stehen uns dann frei zur Verfügung. Und man muss wirklich sagen, also die angebrochenen Dosen, also jetzt angebrochenes Shampoo oder so, das steht dann halt beim nächsten Heimspiel wieder da, ne? Also da wird nicht verschwenderisch agiert, das muss man sagen. Zur freien Verfügung für uns und Nivea ist ja auch ein guter Sponsor, ne? Aber ich glaube nicht, dass das jetzt daran lag, dass das man jetzt da mein Pflegetutorial kopieren möchte. Das ist einfach ein Angebot an die Spieler, ein bisschen auf sich zu achten.
Aber als ich die Frage gelesen habe, trotzdem nochmal wieder so eine Kindheitserinnerung Nivea, ne? Da gab es immer diese blaue Creme, die wir damals hatten. Also die hatten wir immer irgendwie. Diese in dieser runden Schachtel, diese Gesichtscreme.
Ja, ja.
Das haben wir früher immer genommen.
Ja, nicht früher, also die kriegen meine Kinder auch jeden Abend und jeden Morgen.
Ja, guck mal.
Nivea ist eine gute Sache. Ja. Muss ich sagen.
Ja, aber wichtige Frage. Vielen Dank dafür, Robin, dass wir das auch mal hier klären konnten. Das habe ich mich auch schon mal gefragt.
Ja.
Meinst du, Yogi nimmt das auch zu Hause? Hat er auch Nivea
immer? Yogi war ja immer, ich weiß nicht, ob immer noch, habe ich lange nichts gesehen, aber Yogi war ja jahrelanger Nivea-Botschafter und da auch immer wirklich mit toller Haut in den Werbespots zu sehen.
Also doch auch, oder? Also dein Trainer war auch immer. Hast du immer kaum aufpassen können, was er gesagt hat. Hast immer auf seine Haut geachtet, oder?
Ja, also sehr gepflegter Mann. Sehr gepflegter Mann, der Yogi. Ja, muss ich sagen.
Siehst du.
Ja. Komm, wir machen noch eine Frage. Jo. Eine machen wir noch. Mhm. Eine machen wir noch. Und machen noch eine. Nee, wir machen beide. Wir haben noch zwei. Wir haben noch zwei Fragen. Eine Frage kommt vom Felix aus Hamburg. Woher kommen die Ideen, welche Gäste ihr einladet? Ihr hattet ja jetzt zum Beispiel Jan Ullrich als Gast, der ja relativ aktuell für Schlagzeilen gesorgt hat. Oder letztes Jahr Dennis Schröder, nachdem er Weltmeister wurde. Wie kontaktiert ihr die? Haben alle Prominenten untereinander schon die Handynummer zufällig? Und schreibt ihr euch bei WhatsApp ganz klassisch? Oder läuft das alles über das Management des jeweiligen Gastes? Wie kann man sich sowas vorstellen? Setzt ihr euch Anfang des Jahres zusammen und überlegt, welche Events anstehen und welche Gäste ihr unbedingt einladen wollt? Vielen Dank, macht weiter so. PS, Kloppe wäre doch auch mal ganz stark als Gast. das ist richtig.
Hat er recht. Kloppo, was los? Hat er recht. Kommst vorbei? Komm, wir rufen jetzt immer hier auf einfach, die Gäste. Wir rufen jetzt immer an, komm, kommt ihr vorbei? Aber Kloppo hat gerade keine Zeit. Kloppo hat vielleicht im Sommer Zeit.
Kloppo hat im Sommer bestimmt Zeit.
Und darüber hinaus. Ja, also man muss schon sagen, wir machen uns schon Gedanken. Das kann man schon sagen. Also wir denken schon mal drüber nach, über den einen oder anderen Gast. Und ja auch.
Das muss man uns zugute halten.
Ja, und es ist auch kein Zufall, dass das dann mal der Aktualität entspricht, wie es bei Dennis war. Dennis war sogar zeitweise Thema während der Weltmeisterschaft oder kurz davor.
Nee, davor. Also Dennis wollten wir vor der WM.
Da hat's
weil man ja auch nie weiß, wie es läuft.
Aus verschiedenen Gründen nicht geklappt.
Gott sei Dank nicht geklappt.
Ja, im Nachhinein war das viel besser. Ja, Jan Ullrich auch mit der Doku jetzt, das Thema so ein bisschen aktueller wieder wurde. Auch, schon teilweise auch, wir hatten Daniel Theiss bei Basketball EM ja auch.
Gaga,
kurz nach der Darts WM.
Genau.
Aber das ist schon der Aktualität entsprechend und ja, wie wählen wir die aus? Also wir versuchen schon natürlich immer aus allen Bereichen Top-Leute zu bekommen. Das ist schon unser Anspruch. Man muss da schon Credits an dich geben, Toni, dass du da sehr viele Kontakte hast und die auch nutzt. Da glaube ich dann schon auch teilweise über Manager, teilweise aber auch direkt dann schon über WhatsApp, würde ich sagen, oder?
Ja. Das ist richtig.
Ja. Aber natürlich haben wir alles hier einen sehr engen Austausch. Ne? Die Redaktion Studio Bummens ist auch da im Maschinenraum unterwegs. Da versuchen wir uns schon alle gegenseitig zu helfen. Aber ein Großteil hast du gemacht, muss man schon sagen, Toni.
Ja, ist halt so.
Dein Netzwerk ist exorbitant.
Also es ist halt so ein Mix, so wie du gesagt hast, ne? Entweder aus der Aktualität heraus, aber dann haben wir natürlich auch, also keine Ahnung, so ein, weiß nicht, Nowitzki, Boris Becker, Kretschmer, Christian Streich und so weiter, Nagelsmann. Das sind ja alles Leute, die wir jetzt nicht aus der Aktualität heraus hatten, sondern weil sie...
Nagelsmann wäre auch mal aktuell jetzt nochmal. Können wir noch ein zweites Mal machen.
weil die grundsätzlich einfach viel zu sagen haben, viel Interessantes zu sagen haben und vielleicht, was man glaube ich vor allem, und das haben wir jetzt noch nicht gesagt, wir wählen vor allem nach dem aus, wo wir beide auf diese Person Bock haben,
ja,
und die uns interessiert. Also das ist nicht immer nur ein großer Name, Aktualität, was auch immer, es kann einfach eine interessante Persönlichkeit sein. Im Idealfall ist es alles zusammen, natürlich, aber ist ja, da kann prominent wie auch immer sein. Und wenn wir vorher der Meinung sind, ja, den finden wir uninteressant, den finden wir unsympathisch, den was auch immer, dann machen wir das nicht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir vor allem interessiert sind. So, weil ich auch der Meinung bin, wenn wir das nicht wären, würde man das auch in diesem Gespräch dann von einer Stunde oder anderthalb irgendwann einfach merken, dass wir eigentlich gar keinen Bock auf diese Person haben. Und das ist einfach so, dass das wichtig ist, weil es soll ja auch uns Spaß machen, es soll dem Gast Spaß machen. Und dementsprechend wählen wir die vor allem auch aus, weil wir wollen, dass auch alle drei bei diesem Gespräch Spaß haben.
Aber jetzt ja ohne Quatsch jetzt mal, aber es ist ja auch möglich, jemanden nochmal ein zweites Mal dazu zu holen, ne? Auch wenn Leute, die schon mal da waren, wenn es zur Aktualität entspricht, wäre das jetzt auch kein No-Go.
Wäre kein No-Go.
Ja.
Ist richtig.
Gut. Haben wir das auch geklärt.
An wen denkst du?
Nö, aber das war jetzt rein, kam mir gerade die Idee.
Ja.
Nachdem du ein paar Namen aufgezählt hast.
Okay. Was macht denn Dirk gerade? Warum ist?
Muss ich mal fragen, ne? Nein. Wenn er Langeweile hat, der Dirk, du, der kann von mir aus jede Woche kommen. Dann machen wir Spaß.
Na?
Richtig. Gut, dann machen wir noch eine Frage aus der Schweiz, kommt die nämlich von Friederike aus Basel. Lieber Felix, lieber Toni, warum halten sich viele Spieler nach Spielschluss oft die Hand vor den Mund, wenn sie mit anderen Spielern sprechen? Sind diese Plaudereien wirklich so geheim, zu privat oder auch rufschädigend? Das auf jeden Fall. Oder was auch immer, abfällig oder beleidigend, wohl kaum. Ich finde das ehrlich gesagt etwas lächerlich, vielleicht sogar leicht überheblich. Die Gründe, warum das gemacht wird, würden mich sehr interessieren. In eurem Podcast vom 31.01. gab es ja ein schönes Beispiel vom Gespräch zwischen Toni und dem Trainer von Las Palmas, bei dem es doch überhaupt nicht nötig war, dass es niemand mitbekommen hätte. Sogar im Gegenteil. So, sag mal, ich habe das nie gemacht.
Ja, und da sind wir auch schon beim Grund. Dann muss man es ja auch nicht machen. Aber es ist halt, glaube ich, dann doch schon... Also ich glaube, es gibt... zwei Gründe. Der eine Grund ist, es ist halt hier wirklich, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch ist, hier ist es halt wirklich teilweise extrem, wie so aus Nee, warte, ich korrigiere, ist in Deutschland auch so, wie aus Kleinigkeiten dann Stories gemacht werden. Also es ist ja schon so, dass teilweise Zeitungen, Journalisten, was auch immer, dann irgendwelche Lippenleser in Auftrag geben mittlerweile, die dann rausfinden sollen, was gesagt wurde, und daraus kann man dann eine Story machen. So, die Gefahr ist halt einfach immer da. Also ob du jetzt am Spielfeldrand mit dem Trainer sprichst. Ich finde übrigens diese Geste, und das mal vorneweg, auch Kacke. Ich mag's nicht. Ich mach's eigentlich auch nicht. Und es sieht auch noch blöd aus. Also so. Ich versuch's ja nur zu erklären, wie es doch irgendwie Sinn machen könnte. Und das gibt zwei Möglichkeiten. Das eine wirklich, dass man irgendwelche Probleme einfach auch mal miteinander hat oder woraus, was in dem Gespräch dann vielleicht gar kein Problem ist, aber wo dann wieder irgendeins kreiert wird, wenn man irgendwie der Meinung ist von außen, man hat was verstanden oder so. Und das Zweite, und das sage ich ganz offen und ehrlich, sind einfach auch dann, wie steht's da? Rufschädigende Aussagen? Nein, also die Fußballsprache ist vor allem auf dem Platz sehr, sehr
rau.
Rau. So kann man sagen. Und da fallen Wörter, die auch dann nicht immer man auf die Goldwaage legen muss, die jetzt nicht so gemeint ist, als wenn man es jetzt ganz ruhig abends beim Abendessen sagen würde. Da wäre es, sag ich mal, müsste man es ernster nehmen als auf dem Fußballplatz, was Beleidigungen und so betrifft. Und ich glaube, da sind manchmal Sachen bei, die so einfach nicht jeder...
Aber das machst du doch nicht, Toni, oder?
...mitbekommen. Nee, ich mach's eigentlich wirklich nicht. Also deswegen sieht man mich, glaube ich, auch wirklich nicht mit dieser Geste. Und ich spreche auch ganz normal, wenn ich jetzt mal rausgehe, irgendwie, wenn man mal kurz mit dem Carlo spricht oder so, mache ich es auch nicht. Ich versuche ja nur, was zu suchen oder nicht was zu suchen, sondern eine Erklärung dafür zu haben, warum man diese zugegeben blöd aussehende Geste macht. Und da geht es einfach darum, dass Internas nicht rausgehen, nicht rausgefunden werden von außen, weil damit irgendwelche Geschichten kreiert werden. Und es gab ja jetzt auch ein Beispiel, ich werde es jetzt nicht wiederholen, aber in unserem Spiel gegen Getafe, da hätte man das vielleicht auch machen können. Du weißt, was ich meine, vielleicht. Weißt du jetzt vielleicht wahrscheinlich nicht.
Dann erzähl's mir doch.
Wo es ja jetzt im Nachhinein da sogar noch anscheinend
mit Jude, ne? Ja, ich war ja.
Ja, genau. Ja, da gab's ja, also da wurde, irgendjemand hat da noch irgendeinen Lippenleser jetzt engagiert, um rauszufinden, was er wirklich gesagt hat und so weiter. Und sowas zum Beispiel würde man natürlich damit, es wäre dann schwer für einen Lippenleser mit der Hand davor, sagen wir es mal so.
Das ist richtig. Gut, haben wir das auch geklärt. Wir halten uns die Hand hier nicht vor den Mund. Wir werden hier auch weiterreden, auch die nächsten Wochen. Da freuen wir uns sehr drauf. Für heute würde ich sagen,
ja,
machen wir Feierabend.
Für heute würde ich sagen, machen wir Feierabend, ja.
Schön, dann wünsche ich dir noch einen angenehmen freien Tag heute.
Dann weiß ich gar nicht, was ich heute Abend machen soll. Dann haben wir heute Abend gar keinen Podcast.
Ich habe vorhin gesagt zu Lisa, oh, dann kann ich ja früher ins Bett heute. Das fand ich gar nicht so schlecht.
Ja, das mache ich auch. Das werde ich auch machen.
Ja, so ist das Leben, ja, ne? Mit über 30. Da geht man gerne früh ins Bett. Das machen wir heute Abend. Du gehst dann auch morgen am Tag nochmal ins Bett. Also, ich denke, das läuft. Und dann hören wir uns nächste Woche.
Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche und dann demnächst auch mal wieder mit dem Gast, ne?
Das wäre schön. Ja, ne? Kloppo sagt Bescheid, wie gesagt. Und sonst kümmern wir uns.
Kloppo kannst dich melden. Also, Felix, ich wünsche dir eine tolle Woche.
Ja, wie Mensch, immer. Ne? Mensch, du. Also, die wünsche ich dir auch, so mein Bruder.
Ganz ernst gemeint so. Ja, so. Ja, tschüss.
Tschüssi.
Tschüss.
Einfach mal lupen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachuth, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is the healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.